das Thema Rom unterstrichen, ja.
Radio Roma Respekt. Subjekt, ne?
Komm mal Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom Subjekt, unterstrichen, ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind,
Romnia,
die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Rom, ja.
Unterstrichen, ja.
Radio Roma Respekt.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei Radio Roma Respekt. Mein Name ist Elsa Plate und ich spreche heute mit Jan Novák, einem Antifaschisten und Antirassisten aus der Tschechischen Republik. Es geht um die aktuelle Situation und Lage von Romnia im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, den schwarzen Partisan Josef Serinek, der während des Zweiten Weltkriegs Widerstand geleistet hat, und die Kämpfe um Emanzipation und gegen Diskriminierung von Romnia in der Tschechischen Republik in den letzten Jahrzehnten. Guten Tag, Jan. Vielen Dank, dass du heute mit mir sprichst. Hast du Lust, dich ganz kurz vorzustellen?
Schönen guten Tag. Ich heiße Jan Novák. Ich komme aus der Tschechischen Republik und ja, ich bin eine Person of Color, die da einfach seit Jahren sich mit den Fragen des Antirassismus beschäftigt. Und das heißt auch und vor allem in Bezug zu Menschen, die da leben und die Roma-Identität haben oder denen zugeschrieben wurde.
Das Thema, was ja gerade präsent ist wie kein zweites, ist der Krieg, der in der Ukraine wütet. Weißt du da etwas zu der Situation von Romnia in der Ukraine, aus der Ukraine und die Situation von Romnia beispielsweise auf der Flucht?
Es haben uns in den letzten Tagen oder Wochen mehrere so ganz so erschreckende Nachrichten erreicht. Auf einer Seite gibt es solche sehr überraschende und sehr bewegende natürlich Welle von der Solidarität der Menschen in der Tschechischen Republik, Solidarität mit Menschen auf der Flucht aus Ukraine, aus dem Krieg. Aber im zweiten Blick sind wir wieder zurück, dort wo wir immer waren. Und zwar, wir können nicht vorbeikommen, dass die tschechische Gesellschaft sehr rassistisch ist. Und es gibt solche Abstufung der Solidarität nach der Hauptfarbe oder rassifizierenden Merkmalen. Und das trifft auch Menschen mit Roma-Identität, die auf der Flucht aus der Ukraine sind, leider.
Auf welche Art und Weise?
Also es wurde berichtet, dass schon an der slowakisch-ukrainischen Grenze gibt es für manche Menschen mit Roma-Identität Schwierigkeiten, überhaupt die Grenze überzugehen. Es wurde dann zum Beispiel Hilfe und Unterstützung vom Ort abgesagt, und zwar sogar von da organisierten Leuten. Es gibt einen Fall, dass der Marian Pochan, das ist ein Leiter der Feuerwehr im Stadt oder Gebiet oder Ort Humene, der hat sogar gesagt, direkt zu den Menschen auf der Flucht aus dem Krieg, dass sie überhaupt keine Unterstützung brauchen, dass sie nur diese Situation ausnutzen, und war sogar der Meinung, dass den Menschen sogar verbieten sein sollte, überhaupt die Grenze aus der Ukraine zu überstehen, Romani-Menschen oder Menschen, welche als Romani-Menschen verstanden wurden. Und das ist eigentlich ein Skandal, und dieser Journalist, welcher das publiziert hat, hat dann tatsächlich auch mehrmals slowakischen Innenminister, was eigentlich der höchste Vorsitzende von dieser ganzen Struktur ist, interviewt oder gefragt und wollte der Äußerung zu diesem Skandal, und der ist einfach wiederholt geschwogen und hat tatsächlich jede Aussage zu dem Thema verweigert.
Und parallel zu Menschen auf der Flucht, weißt du sonst noch irgendetwas über die Situation von Romnia im Zusammenhang mit diesem Krieg, die sich nicht dazu entschieden haben zu fliehen?
Es gibt viele Menschen vom Ort aus diversen Romani-Kommunitäten, die sich gegen diese Invasion eingesetzt haben. Manche von denen sind direkt in der Frontlinie. Andere helfen bei der Vorbereitung von den besiedelten Gebieten gegen diese Invasion, bei den diversen schweren physischen Arbeiten, bei der Befestigung von den Städten. Und andere helfen auch im Rahmen von so beiseitigen Hilfestrukturen, Menschen, die kein Essen haben oder emotionale Unterstützung brauchen, sind letztendlich auch Bürgerinnen der Ukraine aus der Romani-Kommunitäten. und überhaupt darüber sprechen zu müssen, dass es speziell Romani-Bürgerinnen gibt, die sich da einschließen, ist auch ein Ausdruck von dieser sehr so rassistisch geprägten Situation, dass es tatsächlich, dass den Menschen einfach immer abgesagt wurde, speziell auch auf Ukraine, auch seit Jahren, dass sie überhaupt Teil der Gesellschaft sind. Wir erinnern uns noch ganz gut an die letzten Jahre, wo ab 2014 dieser ganze Nationalismus in Ukraine in Bezug zu dem Krieg in Donbass sehr gestiegen ist. Und wir erinnern uns zum Beispiel auch an die ganze Pogromen im Jahr 2018 gegenüber von Romani-Kommunitäten in diversen Orten der Ukraine, bei Lviv, bei Uschhorod und an anderen Orten, wo auch Menschen getötet wurden, ermordet wurden und wo häufig die Täterinnen sehr jung waren. Und das ist Teil von dieser sehr jungen kollektiven Geschichte der Romani-Kommunitäten in der Ukraine. Und jetzt in Bezug zu dem Krieg können wir sagen, dass da Menschen sind, die da bleiben und die kämpfen oder die sich dabei beteiligen und dann da auch Menschen auf der Flucht. Dazu würde ich gerne noch ergänzen, zu der ersten Frage von der Tschechischen Republik, dass häufig passiert sich auch das, dass die Leute, welche auf der Flucht sich in der Tschechischen Republik befinden und als Romani-Familien oder Romani-Einzelpersonen verstanden wurden, dann wurde diese ganze solidarische Unterstützung abgesagt von den lokalen Leuten. Die lokalen Leute erwarten in ihren rassistischen Vorstellungen irgendwelche weißprivilegierte Menschen aus Osteuropa auf der Flucht und plötzlich, wenn die Romani-Familie kommt oder Romani-einzelne Personen, dann verweigern sie die Unterstützung, was sich tatsächlich mehrmals passiert. Es wurden sogar auch Kinder angegriffen, es wurde sogar eine 15-jährige Jugendliche von anderen Jugendlichen, tschechischen Jugendlichen und Kindern, mehrere Flaschenwürfen verletzt. Und diese Familie hat jetzt vor ein paar Tagen einfach weiter von Westböhmen nach München, nach Deutschland, in mehr sichere Gebiet migriert. Und andere Sachen waren hier auch, die zu bemerken sind, wie zum Beispiel ein Leiter von einem Pension in Westböhmen hat auch ein Kind und eine alte Romani-Frau angegriffen, verbal und auch physisch, auch mit mehreren vulgären Wörtern. Und diese Leute haben auch nach mehreren Tagen dann weiter nach Deutschland migriert. Es sind nur bekannte Einzelgeschichten, aber es spiegelt oder er zeigt eher als solche Art von solcher Probe, dass die Situation immer gleich ist. Das heißt, dass die tschechische Gesellschaft sehr rassistisch geprägt ist. Es gibt speziell Rassismus gegenüber von Menschen, denen die Romani-Identität zugeschrieben wurde. Und das ist einfach nichts Neues. Und in dieser Situation ist es noch desto mehr bitter, weil wir wollten uns sehr gerne freuen, dass die Leute in der Tschechischen Republik ähnlich solidarisch mit Menschen auf der Flucht verhalten. Aber solche Situationen sind noch bitterer als sonst. Für mich zum Beispiel als Person of Color oder für uns als Menschen, die sich mit dem Antirassismus dauerhaft in der Tschechischen Republik beschäftigen, ist es auch eigentlich wieder nur eine Überraschung. Sehr bittere Überraschung und sehr traurige Überraschung und es macht uns auch sehr wütend.
Innerhalb dieser ganzen Strukturen, die jetzt versuchen, fliehende Menschen aus der Ukraine zu unterstützen, gibt es da und all den rassistischen Ausschlüssen, die da passieren, gibt es da auch antirassistische Gegenentwürfe?
Ja, es gibt Selbstorganisierung von den Romani-Organisationen, die sich um die Menschen, welche aus Ukraine fliehen und in der Tschechischen Republik einen sicheren Ort suchen und selbst aus Romani-Kommunitäten kommen und sonst in der Tschechischen Republik diskriminiert sind, kümmert. Das ist eine gute Nachricht und auch Art von solcher Hoffnung. Und dafür können wir sehr dankbar sein. Das ist auch ein Ausdruck davon, dass die Selbstorganisierung von Romnia und Sindisia und Menschen, welche dich supporten, sehr wichtig ist und auch ein Teil von solcher Hoffnung halt für diese ganze Gegend in der Tschechischen Republik oder in Mitteleuropa.
Ich habe am Rande mitbekommen, dass es vor einigen Wochen ein paar mutigen Leuten gelungen ist, der russischen Armee einen russischen Panzer zu entwenden. Hast du das auch mitbekommen und kannst du was dazu erzählen, sowohl von diesem Vorfall als auch der medialen Reaktion darauf? Würdest du sagen, das wurde in der medialen Präsenz auch verhandelt im Kontext von dieser allgemeinen Stigmatisierung, dass Romnia Sintis total oft mit Diebstahlshandlungen in Verbindung bringt?
Ja, gerne. Das war sich in der Nacht am 27.02. im Dorf Ljubimovka bei Kakovka in sehr bekannten, leider sehr traurig bekannten Kherson-Gebiet passiert. Romani-Zivilistinnen haben da einen Panzer besetzt und tatsächlich weggenommen der russischen Armee. Und es war eine sehr mutige Tat, weil sie haben tatsächlich dann riskierte Rache, unsere blutige und gewalttätige Rache an die ganze Kommunität da. Und die wurden tatsächlich als Heldinnen total gefeiert vom Ort. Und auch von der ukrainischen Regierung. Aber leider natürlich in der tschechischen Medien hat das komplett andere rassistische Interpretation bekommen. Erst von den Journalistinnen, es wurde von den Journalistinnen auch dieses Z-Wort benannt. Das war tatsächlich schon ziemlich krass. Und dann auch in den ganzen Kommentaren, normalerweise ich lese diese Kommentare nicht seit Jahren, aber diesmal habe ich das natürlich gemacht und es war einfach fürchterlich. Ja, es wurde dann tatsächlich auch von anderen Menschen verurteilt, diese ganze rassistische Interpretation. Es gibt zum Beispiel einen Geschichteforscher der Romani-Geschichten in der Mitteleuropa, Herr Michael Mijigar, und er hat das verurteilt. Er hat auch gesagt, dass es einfach viele Romnia gibt, die hier einfach kämpfen wollen, weil sie hier leben und es ist ein Ort, wo sie geboren sind. Und zwar, sie wurden auf der Ukraine geboren und das nicht zu verstanden, dass die Leute auch so mutig sind, dass sie solche Sachen machen. Es sind auch Romani-Zivilisten, die da auch mit Molotow-Cocktails kämpfen und mit anderen improvisierten Möglichkeiten. Das heißt, sie verteidigen einfach ihr Zuhause, wie sie können. Und das reinzumachen, vor allem in Zeiten, in welche ganze Welt die Ukraine als die Heldinnenland feiert und versteht, ist einfach besonders rassistisch. Also in solchen Situationen, diese Heldtum den Menschen abzusagen, nur weil sie als Romani-Menschen verstehen sind von der weißliberalen Gesellschaft, ist einfach abartig und Skandal. Das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Das müssen wir dann weiter noch besprechen, weiter kommentieren und weiter analysieren und weiter vorwerfen.
Konstantine, Konstantine! dacă vine și ai luat inima din mine. Și apoi
aktuelle Krieg in der Ukraine ist ja leider nicht der einzige Krieg, den es in den letzten Jahrzehnten in Europa gegeben hat. Und zum Beispiel zur Zeit während des Zweiten Weltkriegs, wo ja auch ein tödlicher und mörderischer Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Antiromaismus und das Gleiche gewütet hat, gab es ja auch viele Romnia, die sich aktiv auch viel bewaffnet gegen diesen Krieg gestellt haben, gegen den Nationalsozialismus gestellt haben und sich und andere verteidigt haben gegen den tödlichen Rassismus, der damit einherging. Ein Romnia-Partisan, über den wir besonders viel wissen, ist Josef Serinek. Und ich würde mich total freuen, wenn du uns mehr von ihm erzählen könntest noch.
Ja, Josef Serinek, das war ein Romani-Partisan. Er hat zwischen Jahren 1900 und 1974 gelebt. Das war ein Arbeiter of Color, ein Romani-Arbeiter mit sehr prekärem Leben. Er hat beide Weltkriege tatsächlich überlebt. Im Ersten Weltkrieg wurde er zu Deserteur, er wurde beworben als Soldat, aber dann hat er desertiert in ganz sozusagen schweren und abenteuerlichen Zustand, hat sich dann lange Zeit mit anderen Romani-Genossen in den Wäldern da geborgen und wurde tatsächlich von tschechischen Förster und Polizei währenddessen schwer verletzt. Und dann zwischen den beiden Kriegen hatte er mehrere prekäre Jobs, wurde auch festgenommen, war auch im Gefängnis und hat ganz schwer leben. Dann in 1942, das war schon in der Zeit von dem Protektorat Böhmen und Mähren, von dem Zweiten Weltkrieg, wo dieses ganze tschechischsprachige Gebiet wurde von dem Nazi-Deutschland besetzt und die ganze Romani-Bevölkerung oder Romnia und Sinti im tschechischsprachigen Raum wurden dann verfolgt. Und auch Josef Serinek und seine Familie wurden im Jahr 1942 nach Leti, das war ein so spezielle, nur für Romnia und Sinti gegründete Lager, transportiert und hier von diesem Ort ist er geflogen. Im Vergleich zu seiner Familie, da alle 10 nächsten Menschen aus seiner Familie wurden dann in diesem Lager und dann weiter in Auschwitz ermordet und gebracht. Er hat dann längere Zeit, war er auf dem Flucht und hat, aber am Ende wurde er erfolgreich und in der Nähe von Nové Město na Moravě, das ist da in so Gebiet zwischen Böhmen und Mähren, da hat er solidarische Menschen von Ort getroffen. Das war sehr interessant, das waren tatsächlich solche alte, sehr alte Familien von solcher evangelischen, religiösen Minderheit. Das waren Menschen, welche in ihrer Biografie, in ihrer kollektiven Biografie auch diese Verfolgung und Flucht und Unterdrückung Geschichte als kollektive Erfahrung getragen haben. Die haben mir sehr geholfen und mit der Hilfe von denen hat er sich dann mit anderen Menschen von Ort organisiert und vor allem von diversen sowjetischen Soldaten, die geflogen sind von der Gefangenschaft. Und er hat tatsächlich eine von ersten partisanischen Einheiten westlich von der slowakisch-tschechischen Grenze organisiert. Das war da im Jahr 1942, 1943 noch ganz andere Situation als da am Ende vom Krieg. Also das war sehr schwer damals, das zu organisieren in diesen Jahren und in diesen Monaten. Das hat gelungen, die hieß dann Chapayev und mit dieser Einheit hat er auch mehrere sehr interessante Erfolge geschafft. Zum Beispiel hat er einen Strafzug nach Přibyslav organisiert. Das war sehr interessant, weil da hat er als dieses Angriffsziel eine polizeiliche Station gewählt, eine tschechische polizeiliche Station, weil er hat als Romani-Partisan auch die tschechische Polizei, tschechische Protektorate Polizei in diesen Kriegszeiten als Feind Nummer 1 verstanden, weil das waren die Leute, welche diese ganze Romnia und Sintisia gesucht haben und gefangen haben und organisiert für diese Transporten haben. Das war die riesige Hilfe der tschechischen Bevölkerung und vor allem von dieser tschechischen Protektoratpolizei. Das haben nicht die deutschen Nazis gemacht, die haben das dann weiter realisiert und unterstützt. Aber das war die Wille der tschechischen Bevölkerung, dass am Ende 96% von Romnia und Sintisia aus tschechischsprachigem Raum ermordet wurde im Zweiten Weltkrieg. Diese kollektive Schuld der tschechischen Bevölkerung, die dies bis heute trägt. Und er hat das schon damals sehr gut verstanden und hat mit seiner Einheit diese Station angegriffen und als Strafe für die Hinrichtung von seinem Kriegsgenosse General Wojciech Luža, sie haben sich geracht und haben dort in improvisierten Gerichtsprozess die Polizisten hingerichtet als Rache. Und dann am Ende vom Krieg, da hat er auch einen Aufstand in Bistrice nad Bernsteinem organisiert, wo er kurz vor Ende der Krieg hat er mit seiner Einheit eine Schule da in Bistrice nad Bernsteinem überfallen und hat eine ganze SS-Einheit entwaffnet. Das war ein sehr, sehr mutiger Tag Und dann ist auch interessant, kurz nach Kriegsende war er wieder so sehr korrekt und sehr gut, wie kann man sagen, sehr gut orientiert, weil er hat zum Beispiel deutschsprachige Bevölkerung gegen Wut von diesen verschiedenen sogenannten Revolutionären in 1945 in den Sommermonaten dann mehrmals verteidigt zum Beispiel. Das war ein sehr interessanter Moment in seiner Biografie, weil nicht alle Leute waren so orientiert und waren so korrekt, wie er war. Er war auch sehr beliebt und war sehr bekannt in dem Ort, wo er gewohnt hat. Und er war von Weltansicht her Kommunisten, aber trotzdem war er sehr kritisch zu dem staatlichen Kommunismus nach dem 1948 in Tschechoslowakei. Er hat dann auch eine Kneipe geleitet. Dieses Restaurant hieß oder diese Kneipe hieß beim Schwarzen Partisan in Svitavy. Am Ende war er aber auch von dem Regime verfolgt und nach den diversen wirtschaftlichen Veränderungen in 50er war er nicht mehr Leiter von dieser Kneipe und hat als Arbeiter weiter sehr prekäre Leben gehabt und in Armut ist er auch gestorben. Zum Glück aber, als schon älterer Mann, hat er einen jungen Geschichtsforscher getroffen, Herr Jan Tesař, und er hatte seine ganzen Geschichten aufgenommen und dieses riesige Buch, dieses riesige interessante Werk über ihn geschrieben. Deswegen haben wir auch so viele Informationen über ihm. Und von diesem Jan Tesař kommt auch ziemlich interessante Überlegung, weil in Bezug zu dem Josef Senec kann ich auch sagen, dass wir auf einer Seite, wir wissen über die Tatsache, dass viele Romani-Partisaninnen und Romani-antifaschistische Kämpferinnen gegen Nazis im tschechischsprachigen Raum oder in Bezug zu tschechischsprachigen Raum gekämpft haben, aber wir wissen häufig oder meistens nicht die Namen oder nicht detailliert diese Geschichten. Und ein Teil von dieser Antwort an diese sehr interessante und sehr wichtige Frage hat auch der Jan Tesař gegeben. Er hat gesagt, dass tatsächlich meistens von den Romnia und Sintisia, die sich einfach dem Widerstand anschließen konnten, waren im Moment, in welchem dieser Widerstand möglich war, nicht nur, aber vor allem sozusagen 1944, 1945, Anfang 1945 oder 1943, zweite Hälfte, die wurden tatsächlich bis dann schon deportiert oder umgebracht. Das ist ein Teil von Antwort an diese Frage, warum kennen wir tatsächlich außer Josef Senec nur ein paar andere Namen und nicht eine Reihe von Namen. Der andere Teil ist nicht weniger wütend machend oder symptomatisch für diesen ganzen mitteleuropäischen Raum. Und zwar nach Zweiten Weltkrieg haben auch super viele überlebende Menschen, die sich aus Romnia und Sintisia verstanden haben, haben ihre Identität geborgen. Die hatten einfach Angst vor weiterer Persekution und auch sehr gut begründete Angst, weil diese staatlich-kommunistische Regime, welche dann kam, versucht die Menschen mit sehr krassen Methoden gewalttätig zu integrieren. Und ihre Versuch, sich als politische Repräsentation zu formulieren oder ihre eigene Identität auszuleben und so weiter, war verfolgt und es war sehr, sehr schwer gemacht. Und die andere Sache ist, dass die Gesellschaft an sich, vor allem diese staatlich-kommunistische Gesellschaft, hat über diese romane Identität auch geschwogen. Sie haben tatsächlich die Menschen, welche zum Beispiel in den Widerstand gekämpft haben, nicht als Romnia und Sintisia verstanden, aber halt als tschechoslowakische Bürgerinnen, wenn überhaupt. Das heißt, es gibt mehrere solche Punkte, welche immer das Gleiche zeigen. Das heißt, das System vom Rassismus in der tschechischsprachigen Raum oder mitteleuropäischen Raum im breiteren Sinn hat einfach ein sehr langes System, der bis heute dauert.
Das Buch von Jan Tesař mit und über Josef Serinek, über den schwarzen Partisan, heißt Česká cikánská rapsodie. Es ist 2016 erschienen und wurde von Triada rausgegeben. Das System von Rassismus, Antiziganismus, Antiromaismus hat ja, wie du meintest, bis heute weltweit Bestand, unglücklicherweise. Kannst du uns noch mehr Einblicke geben in Kämpfe um Emanzipation, gegen Diskriminierung, gegen Stigmatisierung von Romnia und Sintize, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben?
In der Tschechischen Republik? Ja, also wir haben hier solche ganz lange Thema. Ich würde sagen, es war eine solche so sehr so zentrale Thema von diesen ganzen Organisierung gegen diese tschechische Rassismen und strukturellen Rassismen in der Tschechischen Republik. Und zwar dieser Kampf um Anerkennung von dem Leti bei Písek als ein Erinnerungsort und als ein Ort, der mit der Geschichte der Genozide von Romnia und Sintisa in der Tschechischen Republik verbunden ist. Dieser Kampf hat tatsächlich 30 Jahre gedauert. Oder fast 30 Jahre. Das ist ein Ort, wo wie gesagt, diese so Lage war für Romjan Sintisia in der Nähe von Ratibaj Pisek. Und an diesem Ort wurde tatsächlich in 70er, glaube ich, ein Schweinzucht aufgebaut. Das war ein Stand am Anfang 90er, glaube ich 1990, wurde erstes Mal aufmerksam gemacht daran, dass an diesem Ort diese Lage war. Seitdem war das bekannt. Am Anfang versuchte die tschechische Regierung mit allen möglichen Mitteln diese ganze Geschichte kleinzureden oder verblenden. Darüber wurde auch ein sehr interessantes Buch geschrieben. Leti Tábor Smrti heißt dieses Buch von einem Publizist aus Frankenstaaten. Und dann haben sich tatsächlich Zehnten von Jahren diese diverse tschechischen Regierungen, egal welche Partei am Regierung war, komplett verweigert, diesen Ort irgendwie in den Händen von der politischen Repräsentation oder Kulturrepräsentation der Romani-Kommunitäten, also der Tschechischen Republik, zu geben. Aber am Ende war dieser sehr lange Kampf erfolgreich und es wurde abgekauft von der privaten Firma, an welcher das eigentlich am Anfang von 90er von dem Staat verkauft wurde. Das heißt letztendlich, diese ganze Transaktion am Ende war komplett unnotwendig, weil der tschechische Staat, und das ist auch ein Teil von Kritik von uns als Interessistinnen an diese ganze Geschichte, der tschechische Staat konnte schon von Anfang an, musste diesen Ort überhaupt gar nicht verkaufen. Das war auch ein Teil von dieser Strategie, wie über diesen Ort dann weiter nicht kämpfen zu können, dass sie das einfach verkauft haben. Aber am Ende mussten sie das wieder zurückkaufen und in die Hände von Museum von Roma Kultur aus Brno geben. Und ja, jetzt wird dort ein solcher Pietätsort oder ein ganzes Museum gebaut, glaube ich. Es gibt auch andere solche ähnliche Lager oder gab es ehemalige Lager bei Kunstadt. Das ist da in der Nähe von Brno und es war auch noch andere Lager, vor allem für Sintia aus Süddeutschland. In Liberec, zu diesem dritten Ort, gibt es aber tatsächlich kaum Dokumentation. Das ist ein bisschen so umstritten, wie die Lage da war. Aber gab es noch solche dritte Orte, das ist wenig bekannt.
Ich erinnere mich daran, dass es einen Aktivisten gab, der sich für diesen Gedenkort am ehemaligen Lager in Leti sehr eingesetzt hat. Kannst du uns dessen Namen nochmal nennen?
Ja, sein Name ist Joschka Miker, Josef Miker. In seiner Familienbiografie gab es auch Menschen, die im Widerstand gegen Nazis waren, antifaschistische Kämpferinnen, und er selbst ist auch die ganze Zeit sehr aktiv dabei. Er ist ein Mitglied, oder zu zweit sind die da, glaube ich, oder mehrere Menschen, in der Konex-Organisation. Das ist eine Organisation, die von Ort in Ustinovlaben versucht, Menschen aus lokaler Romani-Kommunität auch zu helfen. Aber das ist dieser Josef Miker und auch sein Kollege Miroslav Brosch, die sich da dafür die ganze Zeit sehr viel einsetzen. Und es war auch lange Zeit die Agenda, diesen Kampf zu unterstützen von diversen solidarischen Menschen aus der Tschechischen Republik, auch organisierten Antifaschistinnen und Antirassistinnen und diversen anderen Strukturen, die sich einfach mit dem Thema beschäftigen wollten.
Dar te-am cunoscut pe tine, oh, 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 viața mea.
Gibt es feministische Perspektiven auf den Widerstand gegen die Unterdrückung von Romja und Sintize in der Tschechischen Republik?
Ja, wir müssen sagen, dass diese ganze Vielfalt von Diskriminierungen und Unterdrückungen der Romani-Menschen fängt schon von dem Leben an. Und zwar, es wurden Menschen, Romani-Frauen, ihre Möglichkeit, Kinder zu haben, abgesprochen. Es wurde eine solche systematische rassenhygienische Politik gegenüber von Romani-Kommunitäten in der Tschechischen Republik ausgeübt. Ich muss sagen, dass es in ganz Europa tatsächlich der Fall war in der Zeit. Das heißt, gegen Mitte 20. Jahrhundert war das leider einfach Politik, die auch zum Beispiel in Norwegen oder Dänemark die Realität war. Aber dieser tschechische Fall oder tschechoslowakische Fall ab Anfang 70er bis 2007, es wurde eigentlich letzter Fall 2007 dokumentiert, ich habe sogar irgendwo gelesen, 2013 gab es diese rassistische eugenische Politik gegenüber von Romani-Frauen weiter. Wir sprechen über dieses Zwangssterilisationsthema und manche von den Menschen, welche das betroffen hat, waren so mutig, dass sie sich dagegen selbst organisiert haben und waren so mutig, dass sie darüber auch weiter sprechen konnten. Und es gab dazu auch ein so Dokument, ein Broschüre oder ein Buch und es gab dazu auch eine Forderung, welche natürlich ganz einfach in der Tschechischen Republik erst nicht erfolgreich war, und zwar an Entschädigung von diesen Menschen, mindestens das, und Anerkennung von diesem Leid und von diesen Verbrechen, von diesen Staatsverbrechen. Sie mussten darüber jahrelang kämpfen und natürlich waren sie erst erfolgreich aus der Tschechischen Republik in europäischen Strukturen und dann zurück. Die Tschechische Republik muss jetzt agieren und am Ende ist dieses Resultat nicht besonders beeindruckend. Was kann man auch anders sonst von dem Staat erwarten? Es wurde eigentlich irgendwelche Kommission voll besetzt mit weiß privilegierten Menschen bei Gesundheitsministerium erstellt und diese entscheiden dann von Fall zu Fall, ob die betroffene Person Grund oder nicht Grund hat für diese Entschädigung und wie hoch. Und diese Entschädigungen, wenn sie überhaupt dann bekommen werden, sind wirklich lächerlich klein. Das heißt, es geht vor allem um diesen symbolischen Gewinn, oder es ist nicht symbolisch, es ist realer Gewinn, diese Anerkennung von diesem Leid und von diesem Verbrechen und vor allem darum, dass die Leute sich gezeigt haben, dass sie sich selbst organisieren können, dass sie sich feministisch verhalten können. Das heißt, gemeinsam kollektiv für ihre Unterdrückung im Patriarchat und Rassismus, rassistisch geprägten Patriarchat oder rassistischen Patriarchat, dann etwas auch schaffen könnten. Das ist, glaube ich, riesiger Erfolg und sehr gute und sehr wichtige Beispiel für andere Menschen in ähnlicher Situation, andere Menschen aus Romani Kommunitäten, die unterdrückt sind und mit der patriarchalen Gewalt zu tun haben, wie sie sich dann auch verhalten können. Es ist, glaube ich, ein ermutigendes Beispiel und für mich ist es ein sehr beeindruckendes Beispiel, weil diese Heldtum und diese ganzen riesige Unterdrückungsgeschichte der Romani Kommunitäten hat diverse Facetten oder diverse Bilder für mich. Es geht nicht nur um irgendwelche mutige Männer mit Waffen, aber es geht auch um mutige Frauen, denen einfach ihre Rechte an ihre körperliche Selbstbestimmung abgesprochen wurde, und andere Menschen, die halt nicht mehr bekannt sind, aber haben viel von diesen ganzen Unterdrückungen erlebt und nicht mehr sprechen können, weil es nicht mehr gibt.
Gibt es noch mehr Geschichten von Widerstand gegen Antiziganismus, Antiromaismus, von denen du weißt, oder noch mehr Einblicke in die tschechische Realität, die du teilen möchtest?
Ja, ich würde gerne tatsächlich über solche ganz leider aktuellen Sachen auch hier noch sprechen. Es gibt natürlich diverse Organisationen, diverse NGOs, die sich mit diesem Thema besetzen. Es gibt diverse Versuche, irgendwelche politische Repräsentationen der Romani-Kommunitäten zu erstellen. Ich bin der Meinung, dass die Leute, die sich selbst organisieren, schaffen mehr. Und es ist auch sehr wichtig für ihre kollektive Emanzipation. Und es passiert sich auch tatsächlich manchmal etwas solches. Zum Beispiel letztes Jahr haben wir hier einen Fall, tschechische George Floyd-Fall. Also es wurde eine Person mit dem Namen Stanislav Tomáš auf der Straße in Teplice von der Polizei festgenommen. Und infolge von dieser Festnahme ist diese Person gestorben. Es war ein Romani-Mann und der wurde tatsächlich auch gekniet und diese ganzen Geschichten, es wurde auch gefilmt, gibt es diese Video viral überall und die Leute waren dann wütend und dann als Reaktion von der Polizei kam auch etwas Ähnliches bei George Floyd, dann die Personen, welche diese Video gedreht haben, wurden dann tatsächlich von der Polizei unter Druck gestellt und es gab super viele Skandale und Geschichten rumherum. Und da war auch ein Demo in Teplice, wo sich Leute versammelt haben und wo sogar eine Barrikade brennte, was tatsächlich normalerweise nicht der Fall ist in der Tschechischen Republik. Also das war auch Ausdruck von solchen sehr großen, besonderen Mut und besonderer Wut von diesen sich da versammelten Menschen. Es wurde auch vor allem aus der Tschechischen Republik europaweit wurden bei den tschechischen Botschaften Proteste organisiert und alles Mögliche. Es hat nicht geholfen, weil am Ende wurden alle möglichen Versuche, diese ganze Situation zu untersuchen, abgelehnt. Es war sogar tatsächlich diese Forderung nach zweiter Untersuchung des Körpers von dem Stanislav Tomáš abgelehnt. Und diese einzige Untersuchung, die gemacht wurde, wurde von einer Chefin der Pathologie in Ústí nad Labem gemacht. Und diese Ärztin ist tatsächlich von unseren sehr zuverlässigen Quellen als eine sehr überzeugte Rassistin bekannt. Und diese Person hat eigentlich als die Expertin, sie ist auch tatsächlich diese sogenannte Forensemedizin-Forscherin, sie hat tatsächlich auch für den Gericht tatsächlich die Beweise gestellt als Medizinerin, dass dieser Stanislav Tomáš infolge von Drogenkonsum gestorben ist und nicht infolge von der Behandlung von der Polizei oder von der Behandlung von den Menschen in Krankenwagen. Es gibt auch großer Verdacht, dass eigentlich die Menschen in Krankenwagen ihn umgebracht haben. Ist es auch die Praxis gegenüber von Menschen, die Drogen konsumieren in Nordböhmen, dass es sich häufig passiert, dass die tatsächlich in den Krankenwagen von Nordböhmen sterben. Es hat tatsächlich nicht nur etwas mit Rassismus zu tun, aber auch in dieser Art von so Gewalt gegen Menschen, einfach, die halt in der Gesellschaft ausgegrenzt sind, einfach aus diesen Klassismusgründen und so weiter. Das heißt, das ist sehr solche komplizierte Situation und die wirklich zu verstehen, ist auch nicht einfach, auch gut dann zu reagieren, aber halt die Demo war schon eine gute Reaktion oder auch diese ganze riesige Solidarität europaweit von diversen organisierten Romani-Kommunitäten oder Organisationen war sehr beeindruckend und es läuft weiter tatsächlich. Jetzt ist es auch wieder an europäischer Ebene, diese ganze Geschichte und hoffentlich kommt wieder irgendwelche als Boomerang, irgendwelche Strafe für die Tschechische Republik und vor allem Schande und Aufmerksamkeit für die Tschechische Republik auf der internationalen Ebene. Die Sache ist, dass es leider überhaupt gar nicht geholfen hat, weil wir haben hier Nachrichten aus dem Januar 2022 dieses Jahres, wo in einem Gefängnis in Nové Sedlo ein 43-jähriger Romani-Mann gestorben ist und es wurde als sogenannter Selbstmord von dem Justizapparat gemeldet, aber nach den Zeugnissen von Menschen, die mit ihm im Gefängnis waren, wurde er schwer verletzt und verprügelt von den Wächtern, kurz vor diesem sogenannten Selbstmord. Das heißt, er wurde sozusagen totgeschlagen von den Wächtern. Und das haben letztlich auch seine Angehörige, seine Familienangehörige so verstanden und haben dann am 13. Januar dieses Jahres eine Demonstration von diesem Gefängnis organisiert. In dieser Demonstration haben auch Zehnten von Menschen teilgenommen. Das ist für die tschechische Verhältnisse ziemlich viele Leute an einer Demonstration in so kleinem Ort. Das heißt, gewisse Aufmerksamkeit hat es bekommen. Was für eine Folge das haben wird oder nicht, das ist schon jetzt klar. Es wird sich wahrscheinlich nie so viel passieren. Aber wir sehen dann, dass zum Beispiel dieser Tod von Stanislav Tomáš hat auch keine sozusagen Veränderung in diesen rassistischen Strukturen oder in diesem Rassismussystem in der Tschechischen Republik gegenüber von Romani-Menschen gebracht. Das heißt, es gibt diese Gewalt hier. Es ist einfach lebensgefährlich, als Romani-Person in der Tschechischen Republik zu leben. Es ist einfach eine Alltagsgefahr und es ist etwas, was sich einfach verändern muss mit egal welchen Mitteln. Aber es muss einfach diese Gefahr auch mal Ende haben.
Я побед Вечер синий свечкой зарю, на дороге моей освети. Я не знаю, то ли свет или мрак, чаще ветер поет. Может, и место зимы на полях, это лебеди сели на луну. Может, и место зимы на полях. Обнаженные груди берез, так и хочется к сердцу прижать. Обнаженные груди по первому снегу бреду.
Was sind Dinge, die du glaubst, sinnvoll zu tun sind im Alltag gegen alltägliche Aspekte und Ausdrücke von der Diskriminierung gegen Oromia und Sintize, auch wenn man selber nicht zu den Betroffenen gehört? Gibt es Dinge, von denen du glaubst, die es gut wären, zu tun?
Ich finde diese Frage ein bisschen viel zu schwer. Wenn ich das wusste, würde ich vielleicht auch mehr machen. Aber tatsächlich glaube ich, als Einzelperson können wir uns immer antirassistisch verhalten. Das heißt, wir können zum Beispiel auch in unserer Gegend irgendwie an die Leute, die wir kennen, wirken. Ich habe zum Beispiel, leider war ich nicht so erfolgreich, weil meine Familie in der Tschechischen Republik, dieser Teil von meiner Familie in der Tschechischen Republik, waren so rassistisch gegenüber von Romani-Kommunitäten vor Ort, dass ich mit denen einfach nicht mehr Kontakt habe. Das habe ich nicht erfolgreich geschafft, die zu verändern oder ihre Verhalten zu verändern. Aber tatsächlich, es geht darum, dass im Alltag die Romani-Kommunitäten oder die Personen aus diesen Kommunitäten viel Diskriminierungen erleben in Bezug zu Ausbildung, in Bezug zu Wohnsituation, in Bezug zu Arbeitsmöglichkeiten. Nur ich glaube, wenn da Menschen aus der Tschechischen Republik auch vom Ort im Rahmen von ihren Möglichkeiten dagegen agieren, wird das auch viel helfen, dann irgendwie von unten diese Struktur auch irgendwie zu verändern. Ja, ich glaube, jeder Mensch hat gewisse Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Halt, wenn jemand Wohnung besitzt, dann kann das gerne ganz einfach außen Menschen ganz einfach mit einem super verdächtigen Romani-Nachname geben. Oder wenn jemand Arbeitgeberin ist, dann kann gerne ganz einfach außen Menschen mit dem ganz verdächtigen Romani-Nachname Arbeit gegeben werden. Und wenn jemand halt irgendwelche Schulleiter ist oder Leiterin, oder dann kann halt ganz einfach auch die Schule so organisieren, dass sie wirklich auch inklusiv ist. Dass wir nicht dieses Problem haben, dass Romani-Kinder, dass die Romani-Identität als eine Krankheit betrachtet wurde und dass die Romani-Kinder dann sehr unterfordert wurden und ausgegrenzt wurden, und zwar schon seit Kita. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, wenn Leuten in der Tschechischen Republik, in der tschechischen Gesellschaft, tschechischsprachige, auch slowakischsprachige in Mitteleuropa einfach mehr bewusst wurde, was alles diese Diskriminierungen und Ausgrenzungen im Alltag sind, konnten sie das auch einzelne Personen die Sachen verändern. Das wäre auch ganz bestimmt möglich.
Fallen dir noch bestimmte Ressourcen zu dem Thema ein, wo Leute sich weiterbilden finden können? Oder gibt es bestimmte Veröffentlichungen, die du uns ans Herz legen möchtest?
Ich finde sehr gut dieser Server romea.cz. Das ist ein Server, wo auch viele englisch geschriebene Texte und Informationen veröffentlicht wurden. Und da die Menschen, die das organisieren, die veröffentlichen seit Zehnten von Jahren tatsächlich, machen sie solche Monitoring von den diversen Nachrichten in Bezug zu diversen Diskriminierungen in Mitteleuropa oder so weltweit und dann speziell in Beziehung zu dem Leben von Romani-Kommunitäten in Mitteleuropa und in der Tschechischen Republik und Slowakei. Die machen richtig gute Arbeit und halt liefern sehr zuverlässig super viele Informationen, die sonst überhaupt gar nirgendwo im ganzen tschechischsprachigen medialen Raum Platz haben, sogar auch nicht in den linken Medien. Also sie haben schon echt auch so gute Quellen und liefern sehr wichtige Arbeit und ich bin sehr dankbar dafür, weil sonst würden wir nur wenig darüber wissen.
Vielen Dank, Jan, für das Interview bis hierher schon mal. Es ist alles mega spannend, was du uns erzählt hast. Gibt es noch irgendwas, was du uns wissen lassen möchtest, bevor ich dich verabschiede?
Ich würde gerne etwas, was mir wirklich in diesem Bezug zu dem Thema auf dem Herzen liegt, sagen. Und es ist nicht nur mein Wunsch. Ich habe diesen Wunsch von anderen Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, gehört. Ich würde mich mehr wünschen, dass über die Situation der Romani-Menschen in der Tschechischen Republik oder in Mitteleuropa oder weltweit überhaupt, als über die Situation von Menschen, die nicht nur als Opfer von der Unterdrückung leben, aber auch als Menschen, die halt auch sich aktiv wehren schaffen. Wir haben hier über den Namen Josef Senek gehört, es gibt mehrere andere Namen, es gibt auch, wie gesagt, diese selbstorganisierte Frauen, es gibt auch viele Beweise von so Alltagswiderstand in Geschichte und auch in Gegenwart. Es gibt einen spannenden neuen Dokumentarfilm in Bezug zu Romani Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Es hat eine Regisseurin aus Slowakei gedreht. Ihr Name ist Vera Lacková und Name von dem Film ist Jak jsem se stala Partizánkou, das heißt, wie ich eine Partisanin geworden bin. Sie versucht, eine solche Geschichte zu zeigen im Rahmen von Forschen in ihrer eigenen Family-Biografie. Da erzählt sie Geschichte von so 4 Personen in Widerstand gegen Nazis in Zeiten von Zweiten Weltkrieg im Raum der Tschechoslowakei oder Protektorat Böhmen und Mähren und zum slowakischen Staat. Und diese Doku hat im April 2021, was vor einem Jahr, im Festival Go East in Deutschland einen Preis gewonnen. Und in diesem Doku gibt es außer anderen Namen auch die Namen von Anton Facuna, was eine interessante Person war. Er war Mitglied von der slowakischen Armee, da ist er als Deserter weggegangen und ist er zu italienischen Partisanen gegangen und dann zu der amerikanischen Armee. Er wurde zu US-Geheimagent in Zeiten von Zweiten Weltkrieg im Rahmen von slowakischen Staat. Das heißt, in Zeiten von diesem sogenannten slowakischen nationalen Aufstand, das war ein antifaschistischer Widerstand in Slowakei 1944 und der wurde immer an die andere Seite gesendet, zwischen diese slowakische Bevölkerung und hat so viele Informationen als geheimer Agent geliefert in Dienst von Vereinigten Staaten und in Dienst von antifaschistischem Widerstand. Das war sehr selten damals, weil dieser ganze antifaschistische Widerstand vor allem in Slowakei war vor allem von Strukturen aus der Seite der Sowjetischen Union geprägt. Und dann gab es über ihn bis 50er nicht so viele Informationen, aber dann weiter war er bis 80er ein großer und sozusagen so Bulldog-Charakter geprägter Aktivisten für die Romani-Bevölkerung, für die Menschen mit Romani-Identität im tschechischen und slowakischsprachigen Raum. Er versuchte immer etwas wie Art von so Romani-politischer Repräsentation zu organisieren. Er versucht auch sehr viele von sehr praktischen Schritte zu machen für bessere Lebenssituationen, für bessere Arbeitsbedingungen und auch für bessere Anerkennung der Geschichte und Kultur von Romani-Kommunitäten in damaligen kommunistischen Tschechoslowakei. Und er wurde dafür auch immer ständig irgendwie bestraft oder an seinem Weg verhindert. Und darüber wurde dort auch in diesem Doku erzählt. Es ist ein anderer Name, die als sehr Beispiel von einem sehr mutigen und sehr beeindruckenden Mensch aus der Romani-Geschichte hier geblieben ist. Und es ist sehr wichtig, dass vor allem die Menschen, die sich zu Romani-Identitäten selbst melden, dass sie sich nicht als Opfer verstehen, aber als Menschen, die Widerstand leisten können und dass sie das auch den Widerstand wirklich leisten, weil vor allem in ihren eigenen Händen liegt, dass sich die Situation verändert. Und das ist auch die beste Möglichkeit, die Situation zu verändern, sich selbst organisieren, wenn sich die Menschen in den Romani-Kommunitäten selbst organisieren und mutig werden und halt in diversen Momenten auch aufstehen gegen ihre eigenen Diskriminierungen und Unterdrückungen, dann wird sich die Situation endlich ein bisschen auch erheben.
Vielen Dank, Jan, dass du mit uns gesprochen hast. Das war mir eine große Freude. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück für deine antirassistischen Kämpfe in Tschechien und in Deutschland. Und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Das war unsere aktuelle Sendung von Radio Roma Respekt über gegenwärtige und vergangene Kämpfe gegen Antiziganismus, Antiromaismus in Osteuropa. Wir haben gesprochen mit Jan Novák, einem antirassistischen und antifaschistischen Aktivisten aus der Tschechischen Republik. Immer wieder lesenswerte Informationen zu aktuellen Vorkommnissen und Kämpfen findet ihr auf der Internetseite romea.cz, romea.cz. Schaut dort gerne vorbei. Wir sind in Gedanken bei allen, die vor Krieg und Diskriminierung fliehen und sich gegen Krieg und Diskriminierung einsetzen.
Das Thema Rom unterstrichen ja.
Radio Roma Respekt.
Subjekt, ne?
Komm mal Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom.
Subjekt.
Unterstrichen ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind.
Rom, ja.
Die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Rom, ja.
Unterstrichen, ja.
Radio Roma Respekt.